Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Also wie muss ich mich quasi auch als Sozialorganisation aufstellen, dass ich weiß, wer sind meine Netzwerkpartner? Weil vor allem in der Sozialwirtschaft geht es ja auch gar nicht so darum, dass man sagt, man hat so eine richtige Konkurrenzthematik jetzt mit anderen Sozialorganisationen, sondern es ist eigentlich eher so eine Co-Petition, also so Kooperation miteinander. Und das auch zu erkennen, also was ist unsere Kernkompetenz, was ist unser Thema, was wir besonders gut machen und wie können wir dann auch mit anderen Sozialorganisationen oder vielleicht sogar Unternehmen, mit der Politik zusammenarbeiten, um eben unsere Wirkung zu entfalten.
Pädagogik und BWL, dazwischen liegen gefühlt oft Welten. In der Praxis, die ich quasi täglich in Bildungseinrichtungen erlebe, sind beide Bereiche hingegen eng miteinander verknüpft. Denn gute Bildung kann auf Dauer nur umgesetzt werden, wenn auch die Zahlen stimmen. Deshalb sind unternehmerische Fähigkeiten ebenfalls wichtig, findet Bildungsfrau Stefanie Reiner. Sie ist Professorin für innovative Didaktik an der Hochschule Neu-Ulm und begeistert sich darüber hinaus auch für zukunftsgewandte Lernformate und die Begleitung von Menschen in Transformationsprozessen. Freut euch also auf ein spannendes und vielseitiges Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast und heute beame ich mich digital mal nach Süddeutschland und zwar an die Hochschule Neu-Ulm, wo ich mit Professorin Stefanie Reiner spreche. Hallo Stefanie, schön, dass du zu Gast bist bei mir.
Hallo Sabine, danke für die Einladung.
Erzähl doch mal, was genau ist dein Thema im Kontext von Bildung im Bildungsbereich?
Also ich würde so im Großen zusammenfassen, BWL mit Herz. Also ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, immer schon den Fokus auf Personalmanagement. Das heißt, ich habe in verschiedenen Bildungskontexten auch schon gearbeitet, zuerst sehr stark in der betrieblichen Bildung, also wirklich als Personal- und Organisationsentwicklerin. Später dann eher auch in der Erwachsenenbildung, also in Form von Erasmus-Plus-Projekten. Da bist du ja auch sehr aktiv mit ePale, genau. Und jetzt aktuell im Hochschulkontext. Genau, und da habe ich jetzt eben die Nachwuchsprofessur für innovative Didaktik. Also das heißt, ich beschäftige mich eben auch speziell damit, wie man mein eigenes Fachgebiet, das Personal- und Organisationsentwicklung, wie man das auch innovieren kann. Also neu denken, neue Dinge ausprobieren, ja, einfach mal über den Tellerrand schauen. Dinge, die vielleicht auch sogar schon erprobt sind, die auch mal im Hochschulkontext zu testen. Und das macht sehr viel Spaß und ja, ist eine sehr schöne Entwicklungsaufgabe für mich auch gerade.
Bei deinem Einstieg hattest du mich ja direkt bei BWL mit Herz, weil ich selber nenne mich ja immer Bildungsfrau aus Leidenschaft und finde eben, das ist auch, also Menschen zu begleiten, ihnen beim Lernen Angebote zu machen, so dass sie sich eben gut weiterentwickeln können. Das ist eine unheimlich bereichernde Aufgabe. Und ich finde persönlich, da braucht es auch immer so ein bisschen Herzblut dabei. Wie hast du denn dein Herz für BWL entdeckt oder wann hast du dein Herz an BWL verloren? Wie auch immer.
Ja, eigentlich ja zum Beginn vom eigenen Studium. Also ich muss dazu sagen, ich habe in der VOS damals, also in der Fachoberschule, hatte ich den Schwerpunkt eigentlich auf Pädagogik und Psychologie und habe dann überlegt, was mache ich mit meinem Studium oder wo gehe ich dahin und habe dann mir gedacht, ah, Personalmanagement klingt an sich sehr interessant. Und wenn man sich aber durch so ein betriebswirtschaftliches Studium kämpfen muss, muss ich schon was sagen, wenn man gerade keine wirtschaftlichen Hintergründe hat, aus der Schule heraus, ist es sehr herausfordernd. Und ich habe mich dann irgendwie mal beraten lassen, auch von der Professorin damals, und habe dieses BWL mit Herz als Flyer so im Hintergrund gesehen, wie bei mir jetzt gerade, auf so einer Whiteboard. Und das hat mich irgendwie selber so ein bisschen durch das Studium getragen, also auch durch die Module, die vielleicht jetzt nicht irgendwie mein Hauptthema waren und die mir vielleicht jetzt inhaltlich auch nicht so meine Herzensthemen waren. Also so ist mir das erste Mal begegnet. Genau, und später, als ich dann den Bachelor fertig hatte und dann im Master die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich wirklich auf Personalmanagement jetzt auch quasi schwerpunktmäßig fokussiere, war das natürlich auch so ein bisschen ein Kompass. Also zu sagen, ja, wirklich den Schwerpunkt jetzt zu wählen im Master und nicht nochmal allgemeine BWL zu studieren. Und als ich dann nach dem Masterstudium angefangen habe bei einem Finanzdienstleister, habe ich erstmal als Vorstandsreferentin gearbeitet und habe da den IT und auch den Personalvorstand sehr intensiv unterstützt und begleitet. Und da war natürlich auch immer das Thema Mitarbeiterorientierung für mich total wichtig. Also sowohl jetzt auch in beiden Fachgebieten. Also auch wenn man digitale Transformation begleitet, finde ich, ist es unglaublich wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen, um überhaupt diese Transformationsprozesse auch möglich zu machen. Genau, BWL mit Herz bedeutet für mich aber auch sowas wie soziales Unternehmertum. Also ich würde das mittlerweile echt auch aufbrechen. Also einerseits, dass Unternehmen auch Corporate Social Responsibility Aktivitäten auch durchführen. Das ist jetzt nicht Social Entrepreneurship, aber zumindest quasi auch so eine soziale Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft. Und jetzt eben auch mit der, ja, großen, ja, Initiative, die man momentan auch sieht im Bereich Sozialwirtschaft, da finde ich es einfach total wichtig, auch die Sozialunternehmen auch zu unterstützen, dass die auch sich mit Blick auf betriebswirtschaftliche Inhalte auch professionalisieren. Also ich habe da jetzt einige Jahre auch bei Start Social unterstützt als Jurorin und als Coachin. Und das war mir zum Beispiel auch wichtig, halt mein BWL-Wissen, was ich ja auch irgendwie erarbeitet hat, das auch zugänglich zu machen für Branchen, die vielleicht jetzt nicht aus dem klassischen BWL kommen und vielleicht mit bestimmten betriebswirtschaftlichen Themen auch einfach Herausforderungen haben. Genau, und das hat sich jetzt quasi so weiterentwickelt, dass es für mich aber auch das ganze Thema Entrepreneurial Education ist. Also wie kann ich junge Menschen, das können jetzt Schüler und Schülerinnen sein, aber auch vielleicht Studierende jetzt in meinem aktuellen Kontext, wie kann ich die begleiten und unterstützen, dass die unternehmerische Kompetenzen ausbilden? Und das Entrepreneurial Education, das ist was momentan sehr stark auch in Österreich erprobt wird mit dem PERMA-Modell. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Das darfst du gern erklären, weil ich vermute, auch nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen das.
Genau, das PERMA-Modell, das kommt von Martin Seligmann aus der positiven Psychologie. Und das ist ein Akronym, das steht, also das P steht für positive Emotionen. Also wie kann ich in meinem Alltag positive Emotionen schaffen? Dann das E ist Engagement oder Engagement. Also wie kann ich quasi für mich selber auch eine Motivation schaffen, auch so die intrinsischen Motive für sich und zu erkennen. Also Wertearbeit gehört auch damit dazu. Das R steht für Relationships. Also wie kann ich Beziehungen gestalten, die ja gerade, wenn man an Unternehmen denkt, also sowohl jetzt als Mitarbeitender oder Mitarbeitende als auch als Unternehmer oder Unternehmerin, ist es ja total wichtig, auch Beziehungen gestalten zu können, Netzwerke aufzubauen. Dann hat man das M, Meaning, also einen Sinn finden, also für sich einen Sinn finden, für das Team einen Sinn finden, für das Orga, für die Organisation einen Sinn auch zu finden. Da gehört für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen das Thema gesellschaftliche Verantwortung dazu. Also Sinn kann jetzt nicht nur irgendwie ökonomische Ziele sein. Und das A steht eben für Accomplishment, also wie kann man dann auch die Leistung steigern und wie kann ich quasi auch meine Ziele aus, also mich auf meine Ziele ausrichten und die dann auch erreichen. Und das ist was aktuell, also PERMA Lead heißt das Modell dann für Führungskräfte. Das wird viele Jahre jetzt auch schon erprobt. Und in Österreich gibt es momentan ein Projekt, das jetzt hoffentlich auch fortgeführt wird, PERMA Teach, wo dieses Modell eben auf den Schulkontext angewandt wird. Und ich finde das einfach total wichtig, dass man Schüler und Schülerinnen oder eben auch Studierende für diese, sage ich mal, eher psychologischen Themen, Schlüsselkompetenzen auch sensibilisiert und da auch dann Räume schafft, um das auszubilden. Und das ist für mich eben jetzt so der dritte Punkt, BWL mit Herz, wie sich das quasi, also das ist mittlerweile eher so für mich schon fast ein Blumenstrauß, wo ich sage, da gibt es so verschiedene Aspekte, die irgendwie miteinander gut verwoben sind, aber wo es immer wieder auch so jetzt einen neuen Ast gibt, der sich da so langsam ausblickt. Also das finde ich total schön.
Ja, also das Bild mit dem Blumenstrauß, kann ich unterstreichen. Also ich habe jetzt zwischendurch mir so ein paar Stichpunkte gemacht und habe gedacht, oh, es gibt so viele Punkte, wo wir mal reingucken können. Und ich glaube, wir machen das einfach mal nach und
Ja.
nach. Also das Erste, wo ich wirklich gedacht habe, ja, das begegnet mir auch sehr oft, war, als du berichtet hast, wie du eben auch versuchst, im Bereich der Sozialwirtschaft auch Finanzwissen oder auch ein Verständnis zu ermöglichen, sage ich mal, oder auch so eine Art Brückenbauerin zu sein, weil das ist natürlich, also der Bildungsbereich und Sozialwirtschaft liegt ja sehr eng beieinander und das ist natürlich was, was mir wiederum auch sehr oft begegnet. Zum einen der Wunsch, wirklich pädagogisch für die Menschen an den Zielgruppen zu arbeiten und zum anderen, wenn dann jemand kommt und nur noch das rein Finanzielle sieht, dann gibt es durchaus auch sehr viele Diskussionen und Konflikte. Und das manchmal zu koppeln, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Ja, wenn sich jetzt jemand, der oder die sehr sinnhaft arbeitet oder sehr stark auf den Werten, ja, sehr stark auf den Werten ist, so, ne, ich möchte Bildung für möglichst viele Menschen und möglichst kostengünstig, also Bildung als Wert an sich, das so propagiert. Wie gelingt es dann, da auch so ein bisschen Zahlenbasis oder Finanzwissen zu unterfüttern? Wie gehst du da vor?
Also ich bin jetzt, würde jetzt nicht sagen, eine Finanzexpertin, also was Rechnungswesen und sowas angeht oder Kostenleistungsrechnung, da kenne ich natürlich schon auch die Grundlagen, aber da würde ich jetzt, glaube ich, also da war nicht so mein Schwerpunkt jetzt auch in dem Engagement bei Start Social. Bei mir bezieht sich das eher so auf die Geschäftsmodellentwicklung. Also wie muss ich mich quasi auch als Sozialorganisation aufstellen, dass ich weiß, wer sind meine Netzwerkpartner? Weil vor allem in der Sozialwirtschaft geht es ja auch gar nicht so darum, dass man sagt, man hat so eine richtige Konkurrenzthematik jetzt mit anderen Sozialorganisationen, sondern das ist eigentlich eher so eine Co-Opetition, also so Kooperation miteinander. Und das auch zu erkennen, also was ist unsere Kernkompetenz, was ist unser Thema, was wir besonders gut machen und wie können wir dann auch mit anderen Sozialorganisationen oder vielleicht sogar Unternehmen mit der Politik zusammenarbeiten, um eben unsere Wirkung zu entfalten. Das ist das eine. Und das andere, was Sozialorganisationen häufig auch herausfordernd finden, ist genügend Ehrenamtliche zu finden, die dann eben auch mitmachen. Und dass ich auch eben, ja, personalwirtschaftliche Konzepte zu überlegen, wie kann ich Menschen quasi überhaupt gewinnen, dass die mitmachen wollen, wie kann ich Menschen da auch in einer gewissen Form onboarden, weil auch als Sozialorganisation vertrete ich ja bestimmte Werte oder habe vielleicht gewisse Abläufe. Also gerade in Vereinen gibt es ja auch wirklich formale Prozesse, die eingehalten werden müssen. Und wenn sich dann Menschen auch engagieren, wie kann ich dann bestmöglich auch unterstützen, dass die dann auch nicht alleine gelassen werden, weil sonst ist ja auch immer die Gefahr, wenn da eine Überforderung stattfindet, wenn man das dann ja in der Freizeit macht, dass dann vielleicht auch Menschen wieder abspringen, weil es einfach dann, weil die Unterstützungsstrukturen nicht da sind. Also wie kann ich als Sozialorganisation auch Unterstützungsstrukturen schaffen? Und auch wenn sich dann eine Person vielleicht dazu entscheidet, das Engagement vielleicht aufzugeben oder zu reduzieren, dass es nicht dazu führt, dass es quasi so ein, ja, negativer Exit wird, sondern dass man versucht, das irgendwie auch so zu begleiten, dass die Tür auch immer offen steht, wieder zurückzukommen. Genau, also das waren so meine Themen, wo ich versucht habe zu unterstützen und dann auch so gewisse Marketingaspekte, weil bei Sozialunternehmen ist es insbesondere wichtig zu erklären, wie man auch Wirkung entfaltet. Also wie kann ich auch quasi das, die Wirkung nicht nur definieren, weil wenn ich es ja messen will, dann muss ich es ja irgendwie am Anfang definieren, sondern wie kann ich die dann auch durch verschiedene Aktivitäten, das wäre dann eher Projektmanagement, steigern. Und dann letzten Endes auch kommunizieren. Also das, was die Organisation Tolles macht, wie viele, ja, Menschen hat man erreicht, die von dieser Sozialinitiative quasi auch unterstützt werden sollen, damit einfach auch dieser, sage ich mal, nicht nur internes Wissen über die Erfolge da ist, sondern auch nach außen hin und was dann einfach auch wieder hilft, Netzwerke zu bilden und zu schaffen. Genau, und das waren so meine inhaltlichen Themen, wo ich jetzt einfach versucht habe, einerseits aus meinem, sage ich mal, BWL-Hintergrund, also Personal- und Organisationsentwicklung, wie gestaltet man überhaupt so eine, diese personalwirtschaftliche Funktion? Und auf der anderen Seite so diese wissenschaftliche Arbeit, also diese Wirkungsanalyse, das kommt jetzt tatsächlich eher von meiner wissenschaftlichen Rolle. Wie kann ich das durch Befragungen, Fokusgruppen und so weiter und so fort, durch solche wissenschaftlichen Methoden, auch in einem kleineren, abgespeckten Rahmen, muss ja keine Veröffentlichung draus werden, wie kann ich quasi diese Methoden und Wissen auch anderen Menschen weitergeben?
Ja, und das ist ja auch nochmal besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass ja gerade soziale Organisationen und auch Bildungsorganisationen ja oft nicht unendlich mit Personal ausgestattet sind, sondern eher, ich sag mal, sehr effizient arbeiten müssen,
Ja,
damit sie in
richtig.
der vorhandenen Zeit und mit dem vorhandenen Geld auch die größtmögliche Wirkung erzielen können, ne?
Ja, genau. Und das ist manchmal schwierig, weil oft sind ja dann auch die Dinge, die einem total viel Spaß machen, da setzt man ja dann auch viel Energie rein. Aber auch da kann man eben einfach auch mal kritisch hinterfragen, gibt es da Möglichkeiten, beispielsweise auch von einer gewissen Standardisierung oder so? Oder können auch das Wissen darüber, wenn Dinge schon gut funktioniert haben, dann muss ich nicht immer das Rad komplett neu erfinden. Ich kann einfach versuchen, dann diese gute Praxis quasi in andere Kontexte halt auch zu übertragen. Ja, das sind eben ja auch so betriebswirtschaftliche Gedanken, oder auch zum Beispiel zu sagen, wenn das jetzt für eine Zielgruppe total gut funktioniert hat, vielleicht kann man das dann für andere vulnerable Zielgruppen, die quasi unser Thema, unsere soziale Initiative auch tangieren, vielleicht kann man es da dann auch übertragen. Und das sind oft Dinge, die einfach, sage ich mal, eher betriebswirtschaftliches Denken sind, was manche Sozialunternehmer und Unternehmerinnen einfach ja bisher nicht so kennen, diese Denkweise. Genau.
Ja, und das ist total spannend, weil wenn ich jetzt mal wirklich mich in Bildungseinrichtungen hineinversetze, dann wäre da vermutlich der Ansatz, pädagogische Denkweisen daran zu nehmen und nicht betriebswirtschaftliche Denkweisen.
Ja.
So, wie koppelt sich das denn jetzt auch in deinem aktuellen Arbeitsfeld Professorin für innovative Didaktik? Also, weil da Didaktik ist ja eigentlich was Pädagogisches auch, ja, also
Ja, genau.
fachspezifisch, aber pädagogisch, aber im Kontext von BWL. Also wo begegnet dir das da und wie kombinierst du das da auch?
Also als Nachwuchsprofessorin bin ich ja zum einen in die Lehre eingebunden. Das heißt, ich bin da in der Fakultät Informationsmanagement. Das heißt, es werden Studierende ausgebildet, die einfach einen sehr starken Informatik- oder Digitalisierungshintergrund auch haben, die aber trotzdem auch ein betriebswirtschaftliches Verständnis bekommen sollen. Weil es geht bei uns auch darum, das ist so unsere Ausrichtung, das finde ich, also damit kann ich mich auch total gut identifizieren, dass wir Zukunftsgestalter und Zukunftsgestalterinnen auch ausbilden wollen, die eben auch verantwortungsvoll handeln können. Und da kommt auch dieses Thema wieder mit der Sozialwirtschaft mit rein. Also was ich jetzt beispielsweise gemacht habe in einem Grundlagenkurs also Grundlagen BWL, war es mir halt einfach auch ein Anliegen, neben diesen klassischen betriebswirtschaftlichen Funktionen einfach auch das Thema des Corporate Social Responsibility mal aufzugreifen und da auch drüber nachzudenken, mit den Studierenden gemeinsam, was haben dann auch Unternehmen dafür eine Verantwortung und welche Möglichkeiten gibt es dann auch, um dieser Verantwortung quasi gerecht zu werden. Und da ging es dann eben darum, ausgehend von einer Managementdebatte, also da habe ich mich so an Jugend debattiert, das kommt ja eher aus dem Schulkontext, also deswegen sage ich bin so ein Freund davon, gute Praktiken erstmal zu suchen und das zu übertragen. Wir haben dann gemeinsam eine Managementdebatte durchgeführt, da ging es um das Thema Fast Fashion Industrie, also Bekleidungsbranche. Und haben dann ausgehend von unseren Erkenntnissen aus der Debatte überlegt, welche sozialen Initiativen könnten jetzt die Bekleidungsindustrie beispielsweise starten, alleine oder vielleicht auch mit Sozialpartnern, um eben genau diesen sozialen Problemstellungen, die es in der Fast Fashion Industrie gibt, denen eben auch gerecht zu werden. Genau. Und das ist jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel aus der Lehre, wie es jetzt aus, sage ich mal, dem Kontext macht der Forschung und auch so Wissenstransfer. Da habe ich ja durch die Kontakte, die ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, zu verschiedenen Sozialpartnern und zu dem Institut, wo ich vorher gearbeitet habe, bei Institut für sozialwissenschaftliche Beratung, ISOP, habe ich ja quasi auch immer noch Netzwerkpartner, mit denen sich gemeinsam auch Projekte und Transferthemen auch ergeben. Und so bleibe ich quasi auch dran.
Ja,
Genau.
also ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten immer mal wieder auch mit dem Thema Generation Z beschäftigt und unterschiedliche Haltungen und Erwartungen an zum Beispiel einen Arbeitsplatz je nach Altersgruppe. Also der Generationenbegriff ist ja auch nicht unkritisch zu sehen. Es ist halt sehr plakativ und ermöglicht zum einen natürlich eine Einteilung, aber sorgt andererseits auch dafür, dass man zum Teil wirklich so Schubladen im Kopf auf und zumacht und gar nicht mehr so darüber hinausblickt, ne? Deswegen versuche ich mal, den Begriff Generation gar nicht so oft zu verwenden, sondern also die jüngeren Menschen sind natürlich anders aufgewachsen als die Menschen, die jetzt 50 oder 60 sind. So, ja, und haben ganz andere Dinge erlebt und haben vielleicht auch andere Erziehungsstile erlebt, haben ganz andere technische Zugänge erlebt. Und der jüngeren Altersgruppe wird ja zugeschrieben, die ist sehr werteorientiert, möchte sinnstiftend auch arbeiten und hat eben auch noch mal wirklich so ein ganzheitliches Verständnis von Welt, also gerade auch in den globalen Kontexten, ne? Also wenn hier was passiert, dann passiert vielleicht an einer anderen Stelle der Welt eben auch was. Also, ne, die wachsen ja schon sehr komplex auf. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, auch als ich angefangen habe zu studieren vor 25 Jahren, da waren für mich die BWLer jetzt, und da kommt wirklich die Schublade auf, wirklich die Zahlenmenschen, die dann auch schon mal so, ich sag mal, anzugmäßig gekleidet in die Uni gehen und die sich dann nur mit Zahlen beschäftigen und die wirklich dann nur aufs Geld gucken, aber nicht so darüber hinaus. Also, ne, das ist wirklich mein Stereotyp, was ich früher hatte und was sich tatsächlich kleidungstechnisch auf Studierendenpartys auch gezeigt hat. Ja, die PädagogInnen eher so ein bisschen lässig, alternativ und so, aber da schweife ich jetzt ab. Und also wie offen ist denn die junge Generation, mit der du ja zusammenarbeitest an der Hochschule, tatsächlich dafür auch die Sinnhafte und auch diese Verschränkung und dies Komplexe und diese Werteorientierung auch anzunehmen? Also ist da, rennst du damit offene Türen ein mit deinen Angeboten oder gibt es da eher auch so ein Fremdeln oder jetzt studiere ich hier BWL und will eigentlich was anderes machen? Also wie erlebst du da deine Studierenden?
Also ich erlebe die sehr werteorientiert und interessiert an solchen Themen, weil die einfach auch sehr nah an dem, ja, wie soll man sagen, an der aktuellen, also an der eigenen Lebensrealität auch sind. Weil Studierende haben ja meistens noch gar nicht so einen Kontext, wie eine Organisation funktioniert. Also vorausgesetzt, die hatten jetzt noch kein Praktikum in einem Betrieb. Das heißt, die kennen ja nur solche Organisationen wie Vereine oder Jugendzentren oder eben Schule. Und ich glaube, da sind gerade diese sozialen Aspekte einfach viel stärker noch vertreten, als wenn ich das jetzt in dem betrieblichen Kontext sehe. Also da geht es häufig eben auch um andere Sachen. Und deswegen erlebe ich die da sehr offen. Und was ich da eben versuche, also ich bin nicht so ein Freund von dieser Einteilung. Also ich finde es, natürlich braucht es immer irgendwie auch gewisse, ja, Untersuchungen in den Feldern, wie sich Generationen auch verändern. Aber ich komme ja aus der agilen Welt. Also das heißt, für mich ist es die Lernerzentrierung extrem wichtig und jeder Kurs ist einfach anders. Also das heißt, ich muss mich am Anfang einfach auch erstmal so ein bisschen darauf einlassen, wer ist jetzt vor mir, was haben die auch für Erwartungen und auch Wünsche an dem Kurs. Und da nehme ich mir eigentlich auch immer Zeit, um das auch zu identifizieren, einfach dann auch, um die Lernmotivation zu steigern. Und ich muss sagen, jetzt, also neben der Hochschule in der Ulm, wo ich aktuell eben als Nachwuchsprofessorin tätig bin, hatte ich ja auch schon einige Lehraufträge an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Und das war wirklich jetzt im richtigen betriebswirtschaftlichen, in der betriebswirtschaftlichen Fakultät. Und selbst da, also natürlich gibt es da auch Studierende, die sehr stark diese BWL-Attitüde vielleicht haben. Aber sobald es um diese sozialen Themen geht, sind die sehr offen und interessiert. Und gerade die Kombination aus, wir schauen uns soziale Themen an und kombinieren die auch mit Geschäftsmodellentwicklung. Also das ist das, was ich auch meinte mit Entrepreneurial Education. Das ist nicht nur, sich mit diesen Aspekten der positiven Psychologie auseinanderzusetzen, um diese unternehmerische Kompetenz zu steigern, sondern quasi für mich jetzt in meiner Rolle auch die Unterstützung von Startups, um eben auch, ja, neue Organisationen auch in die Region zu bringen. Das ist mir einfach da ein wichtiger Aspekt. Und da ist am Anfang einfach das ganze Thema Empowerment extrem wichtig, was die positive Psychologie einfach hervorragend abdeckt. Genau. Und das heißt, das sind dann auch natürlich, wenn man dann gemeinsam sich soziale Problemstellungen anschaut und daraus eben sich überlegt, was könnten da jetzt für Geschäftsmodelle entstehen, also auch soziale Geschäftsmodelle. Das macht auch Betriebswirtschaftlern Spaß oder Betriebswirtschaftlerinnen. Genau, weil das ja natürlich auch wieder sehr nah an dem BWL-Studium ist.
Ja,
Genau.
Ja, und das sind ja wirklich auch relevante Fragestellungen. Also ich meine, ich bin ja selber als Selbstständige genauso auch damit befasst. Ja, also was kann ich aus der Marke Bildungsfrauen noch machen über den Podcast hinaus? Und wie baue ich das auf und auch so, dass ich das gut handeln kann, weil ich mich eigentlich nicht als Großunternehmerin sehe, aber vielleicht, also aber da ist schon noch Wachstumspotenzial. Also das sind schon interessante Fragen, die mir wiederum natürlich in meinem Pädagogikstudium überhaupt nicht über den Weg gelaufen sind. Ja, also das ist ein Wissen, was ich mir jetzt nach und nach aneigne, aber was ich schon eigentlich schön gefunden hätte, wenn sowas zum Beispiel auch früher immer mal mehr auch einen Raum gehabt hätte bei Berufsorientierung oder auch im Studium als Jobmöglichkeiten. Man kann sich selbstständig machen, man kann auch was aufbauen, so.
Ja.
Also das ist was, das fällt, finde ich, in Deutschland insgesamt in vielen Bereichen komplett hintenüber. Ja, obwohl da ja so viel Potenzial drin liegt, sich auch zu verwirklichen, die eigenen Ideen umzusetzen. Was empfiehlst du denn oder wie gehst du ran, wenn du gerade auch mit Jugendlichen arbeitest?
Also wie man diese betriebswirtschaftlichen Kenntnisse dann auch erwerben kann,
Ja, oder
oder
dass das Unternehmertum so wie überhaupt eine Option ist. Ja,
das
also
so,
unternehmerisch sozusagen durch die Welt zu gehen und zu überlegen, oh, wie kann ich Lösungen finden und wie kann man das vielleicht auch in ein Unternehmen oder in eine Selbstständigkeit oder in ein Projekt irgendwie übersetzen, ne? Weil das ist ja wirklich, wenn ich unternehmerisch rangehe, dann fällt mir ja irgendwas auf, was mich stört. Und dann überlege ich ja, was kann helfen, was könnte die Lösung sein? Und wie mache ich das dann?
Ja.
Ja, und da so dieses Eigeninitiative auch zu fördern. Also wie erlebst du Jugendliche da? Wie offen sind die und wie führst du die auch dahin, dass das für die auch eine Option sein kann?
Also ich beziehe es jetzt mal auf die Studierenden, weil das einfach so die Hauptzielgruppe ist, mit der ich zu tun habe. Ich habe auch mit Jugendlichen schon gearbeitet, aber tatsächlich, da ging es eher um Medienkritik oder so. Also das sind ein bisschen andere Themen. Ich habe ja insbesondere eben Grundlagenfächer in der BWL. Das heißt, da macht es immer Sinn, auch das Thema Entrepreneurship, also wie kann ich quasi Unternehmer oder Unternehmerin im Unternehmen sein, also quasi so dieses verantwortliche Handeln im Unternehmen. Das habe ich selber damals ja auch erlebt als Vorstandsreferentin. Also dieses Entrepreneurship, das ist ja in so einer Rolle total wichtig, weil man ist ja quasi immer die rechte Hand vom Chef oder Chefin, so heißt es ja umgangssprachlich. Also das heißt, in diesen Grundlagenkursen kommt man, also habe ich das einfach eingebunden, diese zwei Sachen, Entrepreneurship, Entrepreneurship. Und ich versuche eben Erfahrungsräume zu schaffen, wie ich es gerade vorhin auch versucht habe zu erklären, dass man einfach sich auch mal Gedanken macht aus Problemstellungen heraus, wirklich auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also da gibt es dieses Business Model Canvas, was recht bekannt ist. Das verwende ich da zum Beispiel ganz gern, weil das sich in einem seminarischen Unterricht total gut eignet. Und das ist auch offen zugänglich, dieses Business Model Canvas. Also das würde ich zum Beispiel auch Menschen empfehlen, sich das einfach mal auch herzunehmen. Gibt es auch Videos, wo das erklärt wird, wie die einzelnen Segmente auch quasi reflektiert werden können. Genau, also das ist eine Möglichkeit. Ich habe dann noch Module im Bereich agilen Projektmanagement und da ist es, sage ich mal, ähnlich. Da habe ich es auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, aus einer Problemstellung heraus, zum Beispiel aus den Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele, dass man versucht, eben eine Problemstellung erstmal zu erkennen, da auch eine Zielgruppe quasi auch irgendwie mal festzumachen und ausgehend von der Zielgruppe eben ein Geschäftsmodell entwickelt. Also das heißt, aus didaktischer Sicht versuche ich einfach erfahrungsbasiertes Lernen einzusetzen oder eben auch projektbasiertes Lernen, dass es auch nicht, sage ich mal, nur so Geschäftsmodelle sind, die einfach nur ja in der Präsentation vorgestellt werden, sondern dass man das auch sieht. Also was könnte ich dann wirklich mit dem Unternehmen oder wie könnte das Unternehmen aussehen? Welche Angebote kann das bieten? Wer sind die Zielgruppen? Was sind meine Netzwerkpartner? Was sind vielleicht auch gewisse Geschäftsprozesse, die ich brauche, um das überhaupt umzusetzen? Genau, und um das überhaupt machen zu können, versuche ich mich natürlich auch in der Start-up-Szene zu vernetzen mit Studierenden, um auch so ein bisschen mitzubekommen, was sind da momentan auch die Ideen, die Studierende haben, um solche Geschäftsmodelle auch zu gründen? Und das finde ich total interessant. Und das ist eben auch was ich empfehlen kann. Vor allem an Hochschulen gibt es einfach sehr viele Unterstützungsangebote mittlerweile für Gründer und Gründerinnen und auch diese Veranstaltungen zu nutzen. Genau.
Ja, und oft gibt es ja tatsächlich auch Verschränkungen mit der örtlichen Wirtschaftsförderung.
Ja, richtig,
Also in
ja.
Hannover zum Beispiel ist es so, da gibt es wirklich auch, glaube ich, so ein Hochschul-Startup-Incubator. Also, ne, also da gibt es wirklich ganz, ganz enge Verknüpfungen, weil natürlich in den Hochschulen mit den jungen oder auch älteren Studierenden, da entsteht natürlich unheimlich viel kreatives Potenzial. Ja, da wird noch mal ganz anders auf Sachverhalte geguckt, da ist Raum für Diskussion und Austausch.
Ja,
Und
genau.
ne, wenn man eben in so einem bestehenden Unternehmen ist, in bestehenden Strukturen, ist es natürlich manchmal auch viel, viel schwieriger, da mal über den Tellerrand zu gucken oder alles mal auf links zu drehen und zu überlegen, wie könnten wir es denn komplett anders machen? So, ne? Also da, das hat ja einfach ganz, ganz unterschiedliche Funktionsweisen, sage ich jetzt mal. Deswegen glaube ich, ist gerade an der Hochschule auch ein guter Ort, um diese Experimentierräume auch zu schaffen.
Ja, und auch jetzt mit Blick auf die Bildungsfrauen, also auch wenn ich selber Interesse habe, mich da vielleicht auch weiterzubilden über Engagement, sind die Hochschulen sehr, also einfach offen und auch interessiert über die Formate, kann man sich zum Beispiel auch als Mentorin einbringen. Und da kann man das dann erstmal in seinem Feld machen, wo ich mich einfach auch gut auskenne, aber kriegt natürlich über die anderen Mentoren und über, sag ich mal, die gesamte Veranstaltung vielleicht auch Informationen über betriebswirtschaftliche Themen, die ich so vielleicht dann ansonsten nicht so einfach bekommen würde, oder ich knüpfe einfach auch neue Kontakte. Genau. Also das heißt, ich glaube auch, man kann unternehmerische Kompetenzen auch durch Engagement, also wie jetzt bei Start Social, ich bin jetzt ja auch nicht zu Start Social gekommen, weil ich irgendwie vorher die Expertin in Social Entrepreneurship war. Aber einfach durch die mehrjährige Tätigkeit und das Coaching habe ich einfach auch gesehen, okay, ja, bestimmte Problemstellungen gibt es halt bei Sozialunternehmen, die haben betriebswirtschaftliche Unternehmen einfach nicht so stark, weil betriebswirtschaftliche Unternehmen, die haben ja zum Zweck der Gewinnmaximierung. Das macht ein Sozialunternehmen nicht, aber ein Sozialunternehmen braucht trotzdem eine finanzielle Stabilität. Wie schafft man das dann? Also quasi, dass ich als Sozialunternehmer und Unternehmerin jetzt halt einfach nur diesen finanziellen Ziel hinterherrenne. Aber ich brauche ja Finanzen, um das Engagement überhaupt auch zu ermöglichen. Und genau, und da habe ich mich quasi über Engagement konnte ich mich dann auch nochmal weiterbilden. Also, das kann ich eigentlich auch immer empfehlen.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch an der Uni Hannover als Mentorin schon mal tätig gewesen und so. Und es ist unheimlich gewinnbringend, wenn man einfach da auch noch mal Rückbezüge hat, intensiven Austausch hat, verschiedene Einblicke bekommt, ja, sich ja auch noch mal wieder anders vernetzen kann. Also da breche ich mit dir zusammen die Lanze für Engagement über den eigenen Tellerrand hinaus. Ich würde gerne noch mal in ein anderes Thema blicken
Ja.
und eine andere Blume aus deinem Blumenstrauß rauspflücken. Und zwar hast du zu Beginn gesagt, dass der Mensch bei der digitalen Transformation im Mittelpunkt stehen sollte oder stehen muss.
Ja.
Was genau verstehst du darunter oder wie blickst du auf dieses Thema? Weil wenn ich so auf dieses Thema vor allen Dingen im Bildungsbereich gucke, dann ist die erste Frage immer so technische Ausstattung, was brauchen wir eigentlich irgendwie? Und dann ist die nächste Frage, oh, wie benutzen wir das überhaupt? Also dann kommt halt erst das Personal oder da kommen dann eben die Menschen mit dazu. Aber es geht halt eben sehr viel auch erstmal über die Hardware. Wie blickst du auf das Thema?
Also jetzt kommt so mein wissenschaftlicher Hut, den ich jetzt aufsetze, der auch in der Nachwuchsprofessur entscheidend ist. Auf den bin ich, ist jetzt ganz gut, dass du das stellst, aber auf den bin ich vorhin gar nicht so eingegangen. Also, warum Mensch im Mittelpunkt? Also, durch das, dass ich natürlich aus dem Personalmanagement komme, ist mir die Menschenorientierung irgendwie ja auch ein grundsätzlichen Anliegen. Und durch das, dass ich sehr lange eben auch im agilen Projektmanagement gearbeitet habe und es da ja eigentlich auch immer darum geht, nutzerzentriert zu arbeiten, hat mich das einfach schon immer irgendwie dann, also es hat mich schon immer begeistert, den Mensch erstmal zu betrachten, die Konstitution von dem Menschen, dem seine Umgebung und dann eben zu überlegen, wie kann ich quasi den Menschen auch bestmöglich begleiten. Und gerade wenn wir uns die digitale Transformation anschauen, ist es ja mit einer sehr hohen Veränderungsbereitschaft bei Menschen verbunden und Veränderungsbereitschaft hat immer auch mit Lernen zu tun. Und deswegen untersuche ich momentan in meinem Promotionsprojekt an der Universität Bamberg, gemeinsam eben mit der OTH Amberg-Weiden, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, untersuche ich, was Menschen brauchen, um die digitale Transformation zu meistern. Das ist jetzt mal so ganz übergeordnet, mal so diese Forschungsfrage. Was mache ich da? Ich habe mich insbesondere mit lernförderlichen oder lernfördernden Faktoren beschäftigt und habe auf Basis von Literaturanalyse, die sehr umfassend war, so ein Modell entwickelt, um eben diese Faktoren, die Mitarbeiter benötigen und quasi unterstützen, um in der digitalen Transformation zu lernen. Und ich nenne da oder ich nehme den Begriff immer Ressource her. Also das heißt, die lernfördernden Faktoren sind Ressourcen. Das heißt, es sind Kraftquellen, aus denen Mitarbeiter schöpfen können. Und das ist immer wichtig, weil in der Betriebswirtschaft wird der Ressourcenbegriff als Mitarbeiter verstanden und nicht der Mitarbeiter schöpft aus Ressourcen. Also das führt oft dann irgendwie zu Verwechslungen. Und in diesem Ressourcenmodell gibt es fünf Dimensionen, die man betrachten kann, um digitale Transformation zu unterstützen. Das erste ist der Mensch selbst. Also jeder von uns hat gewisse Stärken, eine berufliche Expertise. Und auch diese berufliche Expertise, wenn die sich durch digitale Technologien ändert, ist die nach wie vor super wichtig, weil die kann uns natürlich auch helfen, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Jeder von uns hat auch ein gewisses Maß an technologischen Kompetenzen oder digitalen Kompetenzen und auch so Interesse an Arbeitsmarkt. Also wie verändert sich der Arbeitsmarkt? Welche neue Berufe kommen? Das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Faktor. Wenn Menschen das einfach regelmäßig machen, sich auch mit ihren beruflichen Netzwerken auch vernetzen, dann bekommen die natürlich auch mit, ja, da tut sich was. Also dann kann man sich quasi auch im Kleinen erstmal verändern und nicht quasi dieser große Rollenwandel. Der zweite Aspekt, das sind so die Ressourcen, die innerhalb der Arbeitsaufgabe sind. Also das ist zum Beispiel mir auch total wichtig, deswegen bin ich auch jetzt in dieser Nachwuchsprofessur Gestaltungsfreiheit. Also Menschen wollen einfach auch selber entscheiden können, wie sie arbeiten. Sie wollen auch entscheiden können, wie sie vielleicht methodisch vorgehen, um diese Arbeitsaufgabe zu erledigen. Und auch so ein gewisses Maß an Autonomie, also quasi an, ja, also nicht nur Entscheidungsfreiheit, sondern einfach auch unabhängig zu sein, das tut Menschen einfach auch gut, wenn sie sich verändern müssen. Genau, aber auch zum Beispiel, dass ich innerhalb meiner Arbeitsaufgabe auch ein fertiges Ergebnis sehe, das ist auch was, was einfach sehr lernförderlich ist. Weil wenn ich ein Ergebnis sehe, dann kann ich ja auch beurteilen, war jetzt meine Arbeit gut oder nicht. Also das ist so ein weiterer Aspekt, der sich ja auch, wenn man sagt, digitale Transformation, digitale Technologien wie künstliche Intelligenz verändert ja vielleicht auch unsere Arbeitstätigkeit, total wichtig ist, sich das immer wieder mal anzuschauen. Dann gibt es die sozialen Ressourcen. Das ist einerseits vielleicht eine unterstützende Kollegin oder Kollege, das kann eine unterstützende Führungskraft sein, das ist aber auch natürlich Familie, Freunde, das können berufliche Netzwerke sein. Also überall, wo ich entweder so eine Art instrumentelle Unterstützung bekomme, also wirklich wo mir jemand unter die Arme greift, mir vielleicht auch Informationen zuschickt, also auch informationale Unterstützung, aber auch so emotionale Unterstützung. Also wenn wir gerade einfach so eine Veränderung auch haben in der digitalen Transformation, da geht es uns nicht immer gut und dann wollen wir einfach auch mal jemanden haben, der sagt, hey, das ist gerade echt eine schwierige Zeit. Also oder einfach auch dieses Zutrauen, die Ermutigung, hey, das ist vielleicht jetzt gerade schwer, aber das wird auch wieder besser werden. Das brauchen wir einfach auch. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob diese Art oder also diese Art von emotionaler Unterstützung, die kann ich vielleicht jetzt nicht von jeder Führungskraft erwarten. Aber wenn mir diese emotionale Unterstützung total wichtig ist und ich merke, da habe ich irgendwie wie so ein Loch, also da ist quasi der Ressourcentopf nicht gefüllt, dann kann ich mir das ja auch von Freunde, Familie holen oder von Kollegen. Dann gibt es die organisationale Ressourcendimension, also das heißt, da schaut man sich dann wirklich den betrieblichen oder organisationalen Kontext an. Das ist sowas, das sind so Begriffe wie Lernkultur, aber auch sowas wie, dass einfach auch Unterstützungsstrukturen da sind von digitalen Services, also IT-Support beispielsweise. Auch, dass ich weiß, dass ich eine gewisse Jobsicherheit habe im Unternehmen. Also auch bei der, wenn man sagt, KI, hat man vielleicht Angst, dass der irgendwie die Technologien auch den eigenen Arbeitsplatz wegnehmen. Einfach auch zu wissen, nee, ich bin da sicher, ich habe da eine Jobsicherheit. Und natürlich so eine berufliche Perspektive ist auch total wichtig. Und das ist eher quasi im organisationalen Kontext zu sehen. Und dann kommt eigentlich als das, was du jetzt auch erwähnt hattest, die technischen Ressourcen. Also natürlich bedingt digitale Transformation technische Ressourcen. Und wenn ich keine technische Ausstattung habe oder die technische Ausstattung zu eng ist, also zu wenig digitale Technologien vorhanden sind, oder die digitalen Technologien vielleicht nicht geupdatet sind, nicht gut gewartet werden, vielleicht auch einfach nicht intuitiv sind. Also man tut sich irgendwie schwer zu verstehen, wie dieses Tool funktioniert. Dann sind das eben Aspekte, die einen auch behindern können beim Lernen. Genau, und das ist das, womit ich mich quasi eben beschäftige. Also das heißt, ich habe den Mensch im Mittelpunkt gesetzt bei meiner Forschungsarbeit und habe überlegt, welche Ressourcenfaktoren oder lernförderliche Faktoren können eben Menschen helfen, um eben diese digitale Transformation gut zu meistern. Also es ist ein sehr holistisches Modell, hilft mir aber jetzt tatsächlich auch nicht nur in dem Kontext, wo ich jetzt bin, im betrieblichen Kontext, bei der Untersuchung, bei der Forschungsarbeit, sondern das lässt sich natürlich auch super auf Hochschule übertragen oder auf Gründer. Und was da auch interessant ist, und das ist was, das untersuche ich jetzt aktuell mit einer Fragebogenstudie und mit einer Fokusgruppe, dass je nachdem, in welcher Phase vom Veränderungsprozess wir uns befinden, also häufig ist ja eine Veränderung erstmal mit so einer Schockphase auch verbunden und so Tal der Tränen kommt irgendwann und erst dann nach und nach kann ich mich quasi auch dieser Veränderung auch überhaupt zuwenden und sagen, okay, ich versuche zu lernen. Dass wenn ich am Anfang stehe in der Schockphase, ja, da braucht niemand kommen und irgendwie schon die digitale Technologie vorstellen. Da bin ich noch gar nicht bereit. Also da brauche ich eben vielleicht eher die emotionale Unterstützung. Vielleicht auch irgendwie so die Perspektive, wie geht es danach dann auch weiter? Und das untersuche ich jetzt die nächsten Wochen und Monate, welche dieser Faktoren, die ich identifiziert habe, spielen eine besondere Rolle in den verschiedenen Phasen, die quasi die Veränderung auch ausmachen.
Ja, es klingt total spannend. Also gerade auch Thema Organisationsentwicklung ist ja eben auch mit meins, ja. Und ich erlebe natürlich, wenn ich mit Teams arbeite, auch oft eine große Heterogenität, ja. Also da hat man eben diejenigen, die da voll Bock drauf haben, digitaler zu arbeiten, die das Potenzial sehen, die auch eine Neugier haben und wenig Angst, ja, die einfach sagen, ach, probieren wir halt mal aus. Und dann gibt es ja eben auf der anderen Seite diejenigen, die wenig Zutrauen haben, ne, Angst haben vor dieser Veränderung, Angst, wie das eben auch ihren Arbeitsplatz verändert, Angst vor
Ja,
Datenschutzlecken
richtig.
und so weiter. Also, ja, oder die vielleicht auch gar nicht so geübt sind. Oder die auch generell ein negatives Framing haben beim Thema Lernen. Ja, also das ist ja diese Neugier, diese Lernlust, das ist ja was manche Menschen auch verloren haben auf ihrem Lebensweg durch komische Erfahrungen, die sie gemacht haben, so, ne? Und ne, wie managt man eben so Prozesse, wenn eben jeder Mensch in diesem Fünfer-Modell, was du da hast, auch ganz woanders steht oder auch ganz woanders, also ganz was anderes braucht, ja. Die einen brauchen vielleicht mehr Support, die anderen brauchen weniger Support und.
Ja,
Und wie
genau.
führt man da so durch, ne? Das sind natürlich echt spannende Fragen.
Ja, und aufgefallen ist es mir, weil ich in ein großes BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, eingebunden war. Da ging es darum, Transfernetzwerke für digitales Lernen zu schaffen in den Betrieben. Und da haben wir insbesondere die Sensorikindustrie unterstützt. Das waren dann eben auch Personalentwickler und Personalentwicklerinnen und Menschen aus der Organisationsentwicklung. Und die sollten quasi zu Lotsen oder Lotsinnen für digitales Lernen auch ausgebildet werden. Und das ist dann mitten in der Corona-Pandemie auch passiert. Also das heißt, man hatte da natürlich schon irgendwie auch aufgrund der Rahmenbedingungen auch einen gewissen Druck oder Notwendigkeit, das dann auch umzusetzen, auch für uns selber. Also wir haben dann auch die ganzen Schulungen natürlich online durchgeführt. Es war für uns super, weil wir konnten dann einfach auch quasi beim Vermitteln auch lernen. Das finde ich auch immer wichtig. Und da ist mir aufgefallen, wir haben damals ein Kompetenzprofil entwickelt für digitale Kompetenzen und haben versucht, diese Kompetenzen dann auch in die Lehrunterlagen und in das Seminar mit einzubinden. Und das hat an sich gut funktioniert. Also die Lernerfolge waren da, aber der Lerntransfer hat einfach in Teilen gefehlt. Und das waren oft dann eben äußere Faktoren auch. Also man hat irgendwie manchmal den Eindruck gehabt, dass vielleicht das Team einen nicht so unterstützt oder dass vielleicht die Führungskraft einen da zwar auf das Seminar hinschickt, aber eigentlich will man dann gar kein Lernmanagementsystem im Unternehmen haben, weil es soll ja weiterhin in Person stattfinden. Und manchmal gab es aber auch so innerliche, also so ein bisschen, wie du es gerade auch beschrieben hast, so Ängste oder so Sinnhaftigkeitsfragen. Ich wollte doch unbedingt eigentlich mal Bildungsfrau oder Bildungsmann werden, weil ich ja mit Menschen arbeiten will. Und jetzt macht ihr mich zum Medienpädagogen oder Pädagogin. Und ich will doch nicht die ganze Zeit am PC sitzen. Also das sind dann ja wirklich auch so fast so berufliche Sinnkrisen. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, okay, es reicht nicht aus, jetzt einfach nur quasi Kompetenzen zu vermitteln oder so Anforderungsprofile zu erstellen und dann Schulungen draufzusetzen und darauf zu hoffen, dass das irgendwie dann funktioniert. Also es braucht einfach noch wesentlich mehr. Und das war dann quasi auch so die Zündung oder die initiale Zündung von dem Promotionsprojekt und von der Idee, das auch mal zu untersuchen. Was sind da eigentlich für Faktoren da auch schon in der Literatur zu finden? Genau, und deswegen ist es jetzt relativ umfassend geworden, aber das war auch tatsächlich für mich der Anspruch, weil ich selber eben auch im Personalmanagement gearbeitet habe und ich solche Arten von Modellen nicht kannte selber. Und ich habe mir damals so eine Ressourcentaxonomie angeschaut, die kommt eigentlich aus dem Schul- und Jugendtherapeutischen Kontext und es hat ausgesehen wie so ein Organigramm. Und das dient quasi im therapeutischen Kontext dazu, einfach auch mal zu gucken, okay, welche Ressourcen gibt es denn bei dem Kind oder bei dem Jugendlichen oder Jugendliche, um dann eben auch gezielt einerseits zu erkennen, oh, da fehlt eine Ressource, die wäre aber total wichtig, um diesen Personen dann auch gut zu unterstützen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich Ressourcen, die vorhanden sind, kann ich dann in Problemsituationen, wie jetzt in einem psychotherapeutischen Kontext, kann ich da natürlich auch gezielt aktivieren, um da einfach auch Selbstwirksamkeitserfahrungen zu schaffen, Hoffnung zu schaffen, einen gewissen Grad vielleicht dann auch noch Optimismus in Krisen. Und das fand ich irgendwie, dieses Organigramm, das liegt mir natürlich jetzt auch wieder als Betriebswirtschaftlerin irgendwie nah, dachte ich mir, oh, das wäre ja total cool, wenn die Personalabteilung irgendwie so ein Organigramm hätte mit irgendwie Ressourcenfaktoren, die halt im Betrieb eine Rolle spielen, um halt Lernen beim Mitarbeitenden zu unterstützen. Genau, und das war so die visuelle Idee und visuell sieht es jetzt ein bisschen anders aus mittlerweile, aber genau, inhaltlich ist es tatsächlich an den, genau, kam es eben von dieser Ressourcentaxonomie, er hat es immer Ressourcenreportage genannt, vom Clemens ist sein Nachname, der Forscher. Und Reportage finde ich auch total cool, weil als Begriff und total passend. Weil das ja auch bedeutet, man hat gewisse Werke. Also Repertoire kommt ja eigentlich eher aus dem Theater, dass man sagt, ja, ich habe ein gewisses Repertoire, das kann ich einfach mal so spielen. Und genauso ist es eigentlich auch über die Ressourcen, über die wir uns bewusst sind, die wir quasi vorhanden haben, die kann ich einfach aktivieren. Also da ist auch irgendwie so, man bekommt auch wieder so Kontrolle über das Leben, wenn ich quasi vielleicht auch gerade in so einer beruflichen Krise feststecke. Also das heißt, dieses Modell, was jetzt ich entwickelt habe, das war im ersten Schritt zwar schon eher an die Personalabteilungen gerichtet, aber theoretisch kann jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, kann sich dieses Modell eigentlich auch selber mal anschauen und überlegen, okay, wo habe ich jetzt Handlungsmöglichkeiten? Genau.
Ja, also total spannend. Ich bin mal wirklich gespannt, wenn du fertig bist und das alles durch ist. Und oder kann man zu dem Modell schon was lesen? Ich frage mal andersrum. Oder ist das alles
Ja.
noch sozusagen im stillen Kämmerlein und in deinem Rechner versteckt?
Nee, man kann schon was lesen. Also es gibt natürlich einerseits wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sind jetzt auf Englisch. Das heißt, nicht für jeden vielleicht dann auch so, also weil es auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist, so interessant. Aber ich habe mittlerweile auch, ja, einerseits Präsentationen, wo das Modell auch aufgezeigt ist, wo man es dann auch, sage ich mal, gut verstehen kann. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, noch ja, eher so eine Art Praxisbroschüre zu schreiben, um das halt auch einfach zugänglich zu machen für die Praxis. Also da sich einfach auch gerne mal mit mir zu vernetzen. Und was mir gerade vorhin noch eingefallen ist, weil du ja gesagt hast, dass du auch Teams unterstützt und dir da auch diese Dinge auffallen, dass die unterschiedlich bereit sind, vielleicht auch sich zu verändern und zu lernen. Also ich habe ja vorhin erklärt, dass es ja diese verschiedenen Veränderungsphasen gibt, die jetzt sich vielleicht auf persönliche Veränderungen, aber auch auf organisationale Änderungen beziehen. Und eine Reflexionsübung könnte vielleicht auch sein, sich den Teamentwicklungsprozess auch nochmal anzuschauen. Also ich kann mir vorstellen, wenn du vielleicht Teams auch unterstützt, die sehr neu miteinander zusammen sind, dann brauchen die natürlich auch einen anderen Rahmen, wie welche, die vielleicht jetzt schon irgendwie total gut miteinander sich gut kennen und auch einfach wissen, wie man miteinander zusammenarbeitet. Und das ist dann was, was ich nach meiner Doktorarbeit zum Beispiel auch noch untersuchen werde. Also ich habe einfach, also das finde ich total super, dass mein Thema irgendwie mir jetzt auch so die Möglichkeit gibt, mit diesem Modell auch in verschiedene Kontexte zu gucken, mit verschiedenen Zielgruppen das auch nochmal zu reflektieren oder eben auch jetzt mit so Teamentwicklungsphasen das auch nochmal abzugleichen.
Ja,
Genau.
und also ne, das eine ist natürlich, wie ist sozusagen die Teambasis, also wie tief ist sozusagen oder wie fest ist das Fundament oder wie wackelig und muss erstmal irgendwie fest werden. Und die anderen beiden Aspekte, die mich natürlich da auch noch mal echt besonders interessieren, wo wir aber zeitlich jetzt gar nicht mehr so ganz in die Tiefe gehen können, ist eben, welche Rolle oder Aufgaben kommen dann auch den Führungskräften zu, das Ganze auch zu managen und gleichzeitig als Führungskräfte aber auch immer auch rückzuspiegeln an die Gesamtorganisation. Wie müssen wir auch uns als Organisation da auch verändern? Wie müssen wir vielleicht Prozesse anders aufsetzen oder Kommunikationswege oder und so weiter, ne? Und da kommt ja dann vielleicht auch agiles Denken Oder eher themenzentriertes Denken, anstatt in Bereichen und festen Arbeitsbereichen und so weiter und Hierarchiestufen zu denken. Also da kommt ja tatsächlich einiges auch zusammen, vermute ich, was man machen kann und wo vermutlich auch dieses Permalead-Modell auch wieder reingreift, oder?
Ja, genau. Ja, würde ich auch so sagen. Also gerade eben, also ist ja irgendwie auch logisch, die Führungskraft, die hat einen extrem hohen Impact oder eine Einflussmöglichkeit, Mitarbeitende zu unterstützen oder eben auch nicht, oder die Entwicklungsprozesse auch zu unterstützen. Genau. Und das, deswegen sollte man natürlich auch das Thema auch immer, ja, betrachten. Aber es ist schon auch so, dass man sagen kann, selbst wenn ich zum Beispiel die emotionale Unterstützung von meiner Führungskraft nicht so erhalte, aber ich merke, das fehlt mir irgendwie, dann kann ich mir auch diese Art von Support auch woanders holen. Genau.
Ja, sehr,
Was,
sehr, sehr spannend.
genau, also ein Aspekt, der vielleicht auch noch, also warum das überhaupt jetzt so entstanden ist, dass ich auch den Ressourcenbegriff nehme, das habe ich, denke ich, jetzt schon erklärt, aber ich finde es deswegen auch wichtig zu sagen, dass Lernförderlichkeit eigentlich immer die Gesundheitsförderung quasi bedingt. Also Lernen und Gesundheit und Wohlbefinden, das ist einfach, das sind keine separaten Themen, das gehört einfach auch zusammen. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes auch für den Ressourcenbegriff dann auch entschieden. Einfach, dass der auch bekannter wird in den Personalmanagement-Kontexten, weil der eben in der Regel im betriebswirtschaftlichen oder personalwirtschaftlichen Kontext eigentlich heißt Mitarbeiterkapital oder Mitarbeiterressource. Also der Mensch ist die Ressource.
Ja, und damit
Genau.
verschränkst du ja dann tatsächlich die beiden Welten, ne? Also den, ich sag jetzt mal, Bildungsbereich in dem Sinne, dass es eher der pädagogisch-psychologische Zuschnitt ist und dann aber eben auch die BWL-Welt. Und da kommen wir dann natürlich wieder zu BWL mit Herz, nicht wahr?
Genau. Richtig, genau.
Ja, das ist, ich meine, das ist doch ein schönes Motto, was deine Berufstätigkeit oder auch deine berufliche Leidenschaft irgendwie rahmt. Wenn du jetzt mal zurückblickst, würdest du deinem jüngeren Selbst denn empfehlen, auch wieder in Richtung Bildung zu gehen oder nicht? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt auch, wenn ich so zurückblicke, also ist das echt alles sehr gut gelaufen, auch dass ich so in verschiedene Kontexte reinschnuppern habe können und immer für mich selber auch so eine Entwicklung hatte. Und ich glaube, ja, das wäre auch der Grund. Also ich glaube, Bildungsarbeit bildet ja auch einen selbst, weil man ja mit Menschen im Austausch ist und dadurch ja auch neue Perspektiven gewinnt oder neue Impulse auch bekommt. Und das ist eigentlich das, was, ja, was mich irgendwie auch im Studium schon beschäftigt hat, das einfach auch zu verstehen, wie lernt man, wie kann ich gut lernen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie geht es weiter. Also dieser Wert der Weiterentwicklung ist mir ein ganz wichtiger. Und ich glaube, deswegen habe ich mich jetzt auch immer mehr in diese wissenschaftliche Rolle auch weiterentwickelt, weil es eben für mich jetzt auch nicht mehr nur darum geht, das jetzt für mich im Kleinen zu halten, sondern auch das Wissen, was halt entweder vorhanden ist in der Literatur oder eben auch in der Praxis. Also ich bin ja auch sehr gerne, hole ich mir quasi das explorativ aus der Praxis, das eben auch wieder zugänglich zu machen, weil wäre ja schade, wenn das nur in meinem Kopf irgendwie bleibt. Genau.
Ja, vielen Dank dir. Und ich habe gerade auch noch gedacht, kriegen wir das hin, dass wir irgendwie einen Link zu so einer Präsentation oder so mit dem Modell in die Shownotes packen? Weil das wäre, glaube ich, schon für viele interessant. Also ich bin hier auch parallel auf deiner Website an der Hochschule Neu-Ulm, aber da stehen natürlich so viele Publikationen, dass
Ja,
ich
nee,
irgendwie denke, so, oh, was könnte denn da passend sein? Also wenn du einen Link hättest, ich
Ja.
glaube, da wären dir einige Zuhörerinnen und Zuhörer dankbar, wenn sie sich auch das Modell noch mal wirklich vor Augen führen können und es nicht nur auf den Ohren haben.
Sehr gerne. Mach mal. Ja.
Sehr schön, liebe Stefanie, ich danke dir für das Gespräch und ich bin sehr gespannt auf deine weiteren Ergebnisse und auf die weitere Arbeit. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir noch aufgrund unserer Schnittmengen in der Begeisterung auch, was Transformation in Teams und Organisationen angeht, sicherlich nochmal zusammenarbeiten werden oder uns vernetzen werden, austauschen werden an der einen oder anderen Stelle.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht auch mit Blick auf nochmal den Link zu teilen. Also momentan läuft ja die Fragebogenstudie und wer da Lust hat mitzumachen, freue ich mich natürlich. Also ja, das richtet sich auch an die Bildungsfrauen.
Sehr gut, ja, dann werden wir den Link auch reinpacken und dazu werde ich dann auch auf Social Media nochmal extra hinweisen,
Ach super,
dass du
danke.
suchst, weil das macht ja Sinn, ne?
Ja.
Alles klar. Vielen Dank dir.
Danke.
Mit Bildungsfrau Stefanie Rainer verbinden mich ja mindestens zwei Themen. Zum einen die Kopplung unternehmerischen Wissens mit pädagogischer Arbeit und zum anderen die Begleitung von Menschen in Entwicklungs- und Transformationsprozessen. Als BWLerin hat sie einen gänzlich anderen beruflichen Hintergrund als ich und genau aus diesem Grund fand ich unser Gespräch besonders spannend. Wie hat es dir gefallen? Gib mir gerne eine Rückmeldung unter mail@bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.